offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einmal mehr eine ganz besondere Folge. 8.338 Kilometer trennen mich heute von meinem heutigen Gesprächspartner. Er hat 9,5 Jahre für die Löwen gespielt, ist dort von der U11 durch alle Jugendmannschaften gelaufen und über die Amateure dann schließlich zum Löwenprofi geworden. Während seiner Zeit in Dresden, Bochum und Darmstadt konnte er zweimal aufsteigen und wechselte schließlich 2017 in die MLS nach USA. Heute sitzt er in Vancouver und ist mir direkt nach dem 3:0 Heimsieg der Löwen gegen Viktoria Köln zugeschaltet. Herzlich willkommen nach Kanada, Florian Jungwirth.
Hi, servus. Eine Ehre, dass ich da sein darf.
Ja, uns freut es natürlich, dass wir so weit entfernt einen Sympathisanten haben, einen Löwenfan, kann ich glaube ich sagen, der die Löwen nach wie vor verfolgt. Auch wenn du noch aktiv spielst, Gott sei Dank, hast auch in den letzten zwei Wochen dafür Schlagzeilen gesorgt. Aber im Podcast, da kommen wir gleich noch zu sprechen, im Podcast geht es ja um den Menschen. Deswegen die erste Frage, was für ein Mensch ist Florian Jungwirth?
Gleich voll ins Schwarze, ne? Wie beschreibe ich mich? Ich würde sagen, ich bin sehr, sehr pflegeleicht. Ich kann man mit im privaten Bereich zumindest mit wenig zufriedenstellen. Ich glaube, ich bin sehr, sehr tierfreundlich. Setze mich ja auch mit meiner Frau für den Tierschutz ein. Das ist auf jeden Fall was bei mir ganz, ganz oben ist. Ich reise unglaublich gern, entdecke viele Länder, viele Kulturen. Ich glaube, deswegen bin ich auch damals nach Amerika gegangen und jetzt eben noch ein weiteres Kapitel und weiteres Abenteuer hinzugefügt mit Kanada. Und ja, alles in allem würde ich sagen, ich bin sehr ehrlich und direkt, auch wenn es manchmal ein bisschen zu direkt ist und so ankommt. Ich glaube, es gibt immer mal ein paar Auseinandersetzungen, wenn ich was sage, aber das ist einfach, wie ich bin. Und deswegen, ich bin lieber geradeaus, als das Messer in der Hosentasche zu haben und hinten den Rücken zum Stechen, auch wenn es dann ein paar Mal öfter kracht. Aber alles in allem, würde ich sagen, bin ich leicht zu handhaben und sehr.
Du hast auf jeden Fall bei Clubs gespielt, wo man vielleicht doch mal ein bisschen aufpassen sollte, was man sagt. Gerade München sicherlich ein heißes Pflaster gewesen. Aktuell läuft es ja sehr, sehr gut. Dresden sicherlich auch kein ganz einfaches Umfeld. Und dann ja. Bochum und Darmstadt. Was waren denn so die coolsten Stationen? Jetzt mal abgesehen von den Löwen, weil über die Zeit sprechen wir gleich noch.
Das ist klar, Löwen. Ich glaube, schwer zu sagen. Also ich nehme eigentlich von jedem was Geiles mit. Natürlich sportlich war die beste Zeit in Darmstadt mit dem Bundesliga-Aufstieg und dem Klassenerhalt. Ich glaube, ja, Bundesliga zu spielen, das war für mich das Höchste und das Größte, was ich erreichen konnte. Und ja, damit habe ich mir einfach auch einen persönlichen Lebenstraum erfüllt. Und ich glaube, höher ging das nicht für mich. In Dresden bin ich auch damals in die zweite Liga aufgestiegen, habe in einer superschönen Stadt gelebt, habe meine Frau dort kennengelernt. Deswegen ist natürlich das vom privaten Aspekt der wichtigste Abschnitt in meinem Leben. Und in Bochum haben wir unglaublich viele Freunde kennengelernt, mit denen wir bis heute noch Kontakt haben. Also auch was ich, eine Zeit, die ich vor allem privat unglaublich schätze. Also deswegen ist es, glaube ich, schwierig, wenn du das Gesamtpaket siehst, dass du da einen Ort oder eine Station so auf Platz 1 steckst. Weil ich glaube, jede Station hat was Positives, was ich bis heute mitgenommen habe und hat mich zu dem werden lassen, der ich bin. Also würde ich sagen, alles Platz 1.
Alles Platz 1. Ja, tatsächlich für mich keine so schöne Station, die du da hattest. Wir haben uns ja auf dem Platz gegenüber gestanden in Dresden und in Osnabrück bei dem Aufstieg.
Ich kann mich noch an ein Tor von dir erinnern, an einen ausgelassenen Torjubel zum 1-0, wo ich richtig sauer auf dich war, kann ich mich noch erinnern. auch wenn es dann noch gut für uns ausgegangen ist, aber da habe ich dich noch in Erinnerung.
Bitter. Als fiesen Gegenspieler. Bittere Erinnerungen und tatsächlich haben wir auch in Dresden ja bei euch 1-0 geführt. Auch da war ich nicht ganz unbeteiligt an dem Eigentor. Ich hätte ihn eigentlich schon selber machen müssen, aber ich glaube, er springt dann.
Das war. Das ist
springt wahr. Dann einmal Schienbein. Ja, du hast ein gutes Gedächtnis. Also wie gesagt, unglückliche Stationen hier, wo wir uns gegenüber gestanden sind und dann Darmstadt mit dem KSC war natürlich auch. Da wären wir auch lieber als Zweiter aufgestiegen.
Das glaube ich. Da weiß ich noch, dass das Spiel am drittletzten Spieltag bei euch, das war natürlich ja unglaublich hitzig. Du weißt, es ging um alles. Ich glaube, am Tag davor hat Kaiserslautern ja gepatzt. Und ich glaube, der Gewinner von unserem Spiel ist ja auf Platz 2 dann gesprungen. Und ich glaube, da haben wir eins unserer besten Auswärtsspiele der Saison gemacht. Auch wenn wir am Schluss ein bisschen Glück gehabt haben. Aber das weiß ich natürlich noch. War glaube ich, für uns so ein besonderes Spiel. Ihr habt dann den dritten Platz nur gemacht und dann so unglücklich gegen, die scheiß Hamburger das Ding noch verloren. Also ich glaube, das hätte jeder hätte es euch gegönnt, dass ihr auch mit aufgestiegen werdet. Das war echt bitter.
Absolut, aber wie du so gesagt hast, nach so schrecklichen Erlebnissen, jetzt zum Beispiel bei mir mit dem Nichtaufstieg beim KSC, 2 Tage später habe ich meine heutige Frau kennengelernt. Also von daher, es gibt immer was Schlechtes und dann kommt das Beste hinten nach. Also ich denke, das ist eine schöne Weisheit, die man jetzt einfach so stehen lassen will. Aber es geht ja nicht um mich, sondern hier um dich. Du bist dann 2017 nach USA gewechselt in die Major League Soccer. Jetzt muss ich wieder für mich reden. Ein persönlicher Traum nach USA, der bei mir nie in Erfüllung gegangen ist, bei dir schon 2017. Erzähl mal, was hast du gemacht? Was hast du geschafft? Hast du jemanden kennengelernt, der dich da vermittelt hat? Wie funktioniert sowas, in die USA zu wechseln?
Also unglaublich schwer. Also über Vitamin B. Ich glaube, es hatte wenig mit meinen Leistungen jetzt zu tun. Ich muss dazu sagen, ich muss ein bisschen zurückgehen. Das ging 2015 los, als mich damals der Greg Berhalter angerufen hat, mit dem ich noch bei 60 bei den Löwen zusammengespielt habe. Der war damals Trainer von Columbus Crew. Und hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für Columbus zu spielen. Dann habe ich mir das wirklich überlegt und habe mich aber dann entschieden, in Darmstadt zu bleiben, weil das war eben im Sommer kurz, ich glaube 4-5 Spieltage hat man noch. Und ja, wir hatten die Chance auf einen Bundesliga-Aufstieg. Ich hatte damals auch schon das Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen, habe mich super wohl gefühlt. Dann habe ich gesagt, ich schätze es, aber in Darmstadt passt einfach alles, habe das gemacht. Aber das war dann so der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mich über die Liga informiert und, was alles dazugehört. Und habe auch damals mit Dirk Schuster, als ich den Vertrag verlängert habe, hat er mir auch versprochen, weil ich habe ihm ja gesagt, man müsste ja im Winter wechseln, weil die Saison im März losgeht, weil danach ist es schwierig, wegen dem Salary Cap und allem. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du im Winter 2017 wirklich ein Angebot bekommst aus den USA, dann helfe ich dir und dann will ich dem nicht im Weg stehen. Haben das dann mit dem Verein, mit dem Sportdirektor abgesprochen, haben das dann ja mündlich vereinbart. Und dann 2017 war es eben so, dass der Alex Schmidt, auch ehemaliger Löwencoach, der mit meinem Berater, Berthold Nickel, die sind sehr gute Freunde, und er hat das dann eben mitbekommen, dass ich gerne mal in die MLS wechseln würde. Und er kannte den Jesse Fiorinelli, der damals im Gespräch als neuer Sportdirektor war. Hat ihm das dann weitergeleitet. Ich habe das dann alles gewusst und 2 Wochen später ist tatsächlich der Jesse Fiorinelli neuer Sportdirektor geworden. Und 3 Tage später hat er mich angerufen, hat gesagt, ey, ich habe mir jetzt, glaube ich, 10 Stunden Videomaterial von dir angeschaut, willst du jetzt zu uns kommen? Und ja, für meine Frau und mich war es wirklich ein Lebenstraum, dieses Gesamtpaket zu machen, in den USA zu leben, natürlich auch in der Liga zu spielen, aber das, wie gesagt, eben als großes Ganzes zu nehmen. Und wenn du dann noch die Chance hast, in Kalifornien zu leben, haben wir eigentlich gesagt, das ist ein absoluter No-Brainer. Und ja, deswegen muss ich sagen, der Alex Schmidt hat, glaube ich, mit den größten Anteil, dass der Wechsel zustande gekommen ist.
Also auf jeden Fall ist es schön zu hören, dass da 2 ehemalige Löwen da aktiv und extrem auch beteiligt waren an so einem Wechsel und an so einem, wie soll ich sagen, an so einem Erfüllen eines Lebenstraums. Also dass die Löwenfamilie einfach zusammenhält, das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis.
Ja, absolut. Also Fußball ist halt doch ein kleines Dorf, ne? Jeder kennt jeden. Und ich glaube, deswegen ist es auch immer wichtig, dass man eben die Kontakte immer, die man hat, immer gut auf einer gewissen Basis pflegt, sich da immer gut miteinander versteht und gut verhält. Und gut, mit dem Alex habe ich mich immer gut verstanden. Da war das sowieso jetzt kein Problem. Aber dann über meinen Berater ist der Kontakt dann eben immer aufrechterhalten. Und wir haben bis heute noch Kontakt jetzt, schreiben regelmäßig. Natürlich jetzt durch seine Station bei Türkgücü und jetzt bei Dresden. Ja, und so ist das. Also wirklich coole Geschichte auf jeden Fall.
Konntest du ihm dann ein paar Tipps geben nach dem Aufstieg der Dresdner, wo man feiern kann in Dresden, oder?
Oh ja, da gibt's auf jeden Fall die eine oder andere gute Ecke, wo man ein, zwei Drinks nehmen kann.
ja, du bist dann nach San Jose gewechselt in die MLS Richtung San Francisco in die Ecke. Genau. Da kommt mir natürlich als erstes in den Sinn, nicht weil ich irgendwie, wie soll ich sagen, nicht weil ich irgendwie auf Geld schaue, aber in den USA sind ja, glaube ich, die Gehälter frei ausgeschrieben. Ist das ein komisches Gefühl gewesen für dich, aus einem, ich sage jetzt mal, ein bisschen spießigen Deutschland, wo man irgendwie alles so hinter verschlossenen Türen hat, dann zu sagen, jetzt ist alles irgendwie offen von der Mentalität her?
Ja, also ich hatte meine Bedenken, weil wie du gesagt hast, in Deutschland ist das ja ein großes Geheimnis. Und ich glaube, es ist gut so, weil die Mentalität eine andere ist. Also ich habe schon immer das Gefühl, dass Deutschland in gewisser Weise eine Neidgesellschaft ist. Natürlich jetzt nicht jeder, aber ich glaube, wenn die Zahlen offen wären, glaube ich, würde es nicht gut enden. Ich glaube, du weißt, wie es ist. Man spielt da mal eine Zeit lang nicht gut oder spielt nicht und dann wird man immer nur auf dein Gehalt, auf deinen fixen Betrag festgenagelt, sage ich mal. Und alles wird daran festgemacht, wie du spielst. Aber in den USA ist es einfach gar nicht so. Also ich hatte wirklich Bedenken, aber da gab es gar keine Diskussion. Da ist das, ja, der verdient das und da wird das anerkannt. Also sag ich mal, da freuen sich die Leute für dich, wenn sie sagen, hey, verdienst einen Haufen Geld. Oder wenn du jetzt mit einem geilen Auto vorfährst, mal in Deutschland, sorry, da war ich ja auch mal so, weißt du, da fährt einer mit einem geilen Auto vor und denkst, Alter, was ist das denn für ein Prolet, ne? So ungefähr, aber in den USA kommen die Leute zu dir dann und sagen, boah, was ist das für ein cooles Auto, Glückwunsch, so auf der Basis, dass du dir das leisten kannst. Und so habe ich dann echt schnell gemerkt, dass es da keinen extra Druck gibt oder jetzt auch keine Neider, und dass es da eben irgendwelche Probleme gäbe. Also das war dann entspannt.
Und die andere Frage ist dann tatsächlich, also ich gehe mal davon aus, und du musst es ja nicht beantworten, aber in der Bundesliga hat man ja sicherlich auch nicht schlecht verdient. Und dass du sagst, nee, ich trete vielleicht eher einen Schritt zurück, jetzt mal finanziell gesprochen, habe aber dafür, wachse als Mensch mit dieser Lebenserfahrung, woanders zu arbeiten, woanders zu leben, zu wohnen, eine andere Kultur kennenzulernen, einfach wachse ich als Mensch. Kann man das so stehen lassen?
Absolut. Also ich muss sagen, bevor die Verhandlungen angefangen haben, habe ich auch gesagt, ich bin bereit, auf Gehalt zu verzichten. Und am Ende des Tages, ich habe weniger verdient als zu dem Zeitpunkt in Darmstadt. Und für mich war das, also ich hätte auch für noch weniger unterschrieben. Also für mich war im Kopf, also du weißt ja, wie es ist. Ich meine, natürlich nimmst du das Geld. Und dachte ich, boah, jetzt keinen Scheiß hier erzählen, irgendwas lügen. Aber wenn das Angebot weniger gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht. Für mich war das einfach, ich kann mir meinen Lebenstraum erfüllen. Mein Bruder, nicht rumdrehen, das Finanzielle muss natürlich immer passen. Ich meine, ich bin für meine Familie verantwortlich finanziell und natürlich wirst du da auch für die Zukunft vorsorgen. Das ist ganz normal bei allem Abenteuer, bei aller Abenteurerlust. Ne? Aber für mich war es dann schon so. Also ich hab am Ende des Tages für weniger unterschrieben. Aber ich meine, jetzt zu sagen, ich würde am Hungerszug nagen müssen, also so ist es jetzt nicht, also um Gottes Willen.
Nein, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich denke nur, ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus, dass es einfach so eine krasse, geile Erfahrung ist, mal was anderes zu sehen und du als Mensch davon wahrscheinlich, ich meine, wir sind ja alle noch jung, und du bist ja auch noch jung, also dass man da als Mensch natürlich viel, viel mehr einfach mitbekommt und was für eine geile Lebenserfahrung das einfach ist, mit der man einfach in den nächsten 50, 60, 70 Jahren noch einfach wachsen
Absolut.
kann.
Absolut. glaube, ja, wie du sagst, ich glaube, es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld bezahlen. Und das ist für jeden Mensch, kann für jeden Mensch was anderes sein. Und für uns, für meine Frau und mich, war es einfach dieses Abenteuer und uns diesen Lebenstraum zu erfüllen, Amerika zu leben. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir erfüllen uns das. Und wie du sagst, das, wenn wir in 40, 50 Jahren irgendwann mal auf die Zeit zurückblicken, dann werde ich immer ein Lachen im Gesicht haben. Und ich glaube, das kannst du jetzt nicht, ob du jetzt 10 oder 20.000 mehr auf dem Konto hast. Ich glaube, das ist dann nichts, was dich auf Dauer glücklicher macht. Weil ich meine, sterben tun wir eh mit nichts. Und dann sterbe ich lieber mit schönen Gedanken am Ende des Tages, anstatt mit viel Geld.
Das letzte Hemd hat keine Taschen, ja? Ein wahrer Spruch.
So sieht's aus. Das sind 5 Euro ins Phrasenschwein, komm. Auch wenn es wahr ist.
Ich gebe dir ein Bier aus, wenn du das nächste Mal hier in München bist. Musst du dann eh mal auf jeden Sehr Fall gern. Hier vorbeikommen. Tatsächlich haben wir uns ja, also ich habe dich jetzt einfach mal ganz dreist, kann ich das sagen, über Instagram angeschrieben, habe gesagt, hey Flo, coole Sache, interessanter Mensch. Ich verfolge dich jetzt auch seit längerem schon auf dem Instagram-Kanal. Und habe mir gedacht, ich schreibe dich einfach mal an über Instagram. Lass uns doch einfach mal quatschen. Lass uns doch mal ein bisschen über dein Leben reden.
Klar, ich meine, ich rede immer gerne über mich selbst. Also deswegen kann ich da nicht Nein sagen. Nee.
Du hast 2018 die Green Card bekommen. Bekommt man das einfach als MLS-Profi oder bist du da, hast du da besonderes Glück gehabt?
Besonderes Glück. Normalerweise musst du ja 7 Jahre in Amerika gelebt und gearbeitet haben, dass du dich dafür bewerben kannst. In der MLS ist aber die folgende Regelung, dass du darfst pro Mannschaft 8 Ausländer haben im Kader. Wenn du aber eine Green Card hast, giltst du nicht mehr als Ausländer. So, und jetzt haben die ganzen Arbeitgeber quasi oder die Liga hat dafür gesorgt oder die Vereine dafür gesorgt, dass wir für quasi besondere Arbeitsleistungen Green Cards bekommen, dass wir dann quasi nicht mehr als Ausländer gelten und natürlich in Sachen Transfers, dass dann größerer Spielraum ist. Was natürlich der Mann dem Verein hilft oder helfen kann, aber ich meine, da der Verein für meine Frau auch eine Green Card beantragt hat, war das natürlich für uns eine sehr interessante Sache, weil die Green Card gilt 10 Jahre, kannst du ja dann auch verlängern und ist natürlich eine super Option für uns in die Zukunft, dass wenn wir uns dazu entscheiden sollen, nach dem Fußball noch länger in Amerika zu bleiben, dass wir dann einfach da auch uns vielleicht beruflich verwirklichen können.
Und nach 10 Jahren ist es dann relativ einfach, die zu verlängern oder muss man da dann auch wieder mit dem Arbeitgeber irgendwie eine Bestätigung bekommen?
Nee, ich glaube nicht, weil du musst ja, davor hatte ich ja ein Visum und mit dem Visum dürfst du quasi nur den Job ausfüllen, für den du dich beworben hast. Mit der Green Card kann ich aber eigentlich jeden Job, also einmal einfach gesagt, jeden Job jetzt mal. Also ich könnte jetzt auch mit Fußball morgen aufhören, könnte, was ich, ein Restaurant aufmachen. Das könnte ich mit der Green Card machen. Das ging mit meinem Visum nicht. Aber so wie ich das verstanden habe, wenn du jetzt irgendwie keine hohen Schulden hast, keinen kriminellen Einträge, sonst was hast, dann ist das, glaube ich, relativ entspannt. Die zu verlängern.
Keine kriminellen Machenschaften, keine Einträge. Nur im Schiedsrichterbuch, oder?
Die Polizei gesehen hat,
ne? Nur im Schiedsrichterbuch bei der gelbe und rote Karte.
Ja, das gilt, glaube ich, zum Glück nicht als krimineller Eintrag, sonst wäre das Ding schon durch bei mir.
Wie ist denn das Niveau in den USA oder in Kanada? Du bist ja aus der Bundesliga dann tatsächlich direkt in die MLS gewechselt. Zu der Zeit müsste ja noch ein anderer hier aus München, recht bekannter Sechser, auch in Chicago gespielt haben. Das sind sicherlich die großen Namen, die in den USA mitgespielt haben oder noch spielen. Erzähl mal, wie ist denn das Niveau dort?
Ich glaube, es ist schwer, in meinen Augen die MLS mit Deutschland zu vergleichen, weil es ist einfach ein ganz anderer Fußball. Also ich würde sagen, hier hast du einfach einen sehr technischen und athletischen Fußball, also wirklich mit unglaublich guten individuellen Spielern, hast aber natürlich im Vergleich zu Europa oder zu Deutschland speziell taktische Defizite. Deswegen würde ich sagen, jetzt wenn du sagst, in der zweiten Liga spielerisch und athletisch deutlich stärker als die zweite Liga, aber natürlich taktisch jetzt nicht. Und deswegen hast du einfach, wie gesagt, du hast eben viele Südamerikaner, viele Mittelamerikaner in der Liga, deswegen ist es wirklich schwer, das 1:1 zu vergleichen. Also, aber es für mich ist ein Fußball, der Spaß macht. Du hast viel den Ball, es gibt immer viel Action. Ist mir persönlich, auch obwohl ich Verteidiger bin oder Defensivspieler bin, ist mir lieber jetzt als ein langweiliges 0-0 zwischen Sandhausen und Aue. Dann spiele ich lieber 3-3 in Houston oder sowas. Ist mir dann lieber. Von da auf jeden Fall ein Fußball, der mir richtig Spaß macht.
Und Zuschauerzahlen, die steigen ja auch tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr. Also die Begeisterung in USA oder in Nordamerika, sage ich jetzt mal, hat ja dann doch auch für die, ich sage jetzt mal, fünfte, vielleicht sogar sechste Sportart dann auch auf jeden Fall zugelegt, oder?
Ja, du merkst jetzt einmal die Entwicklung jetzt auch. Gab es jetzt eine Statistik, bei den Kids bis 15 ist jetzt Fußball tatsächlich die beliebteste Sportart, weil die Eltern, sag ich mal, ihren Kids verbieten, Football zu spielen, aus gesundheitlichen Gründen, genau. Baseball, merkst du auch, ist nicht mehr so interessant und ja, für Basketball musst du eine gewisse Größe haben und für Eishockey die richtige Region haben, sage ich jetzt mal. Und deswegen merkst du auf jeden Fall, es tut sich was, wie du erwähnt hast, die Stadien, es kommen immer mehr Zuschauer, Stadien werden ausgebaut, auch mehr Choreos von den Fans, gibt Ultras, so alles. Also du siehst, seit ich da war, siehst du auf jeden Fall da eine konstante Entwicklung. Und ich glaube, jetzt einfach mit der WM 2026 hast du da natürlich nochmal einen absoluten Booster bekommen. Und ich glaube, wenn die Liga so weitermacht, plus die WM, hast du, glaube ich, nach dem Turnier hast du eine brutal starke und attraktive Liga.
2026, 5 Jahre, bist du da noch in USA? Oder in Kanada?
Gute Frage. Also ich fühle mich noch gut, aber da muss ich mich ranhalten. Aber ich werde es versuchen. Ich sag jetzt einfach mal ja.
Ja, vor allem, ich meine, du bist jetzt 4 Jahre in San Jose gewesen. Das ist jetzt eigentlich auch so, das, was ich jetzt so mitbekommen habe, schon eher eine längere Zeit, die ein Spieler bei einem Verein bleibt. Also gerade, weil man kann ja wirklich innerhalb von kürzester Zeit getradet werden und du musst dann gleich nochmal über deinen Wechsel sprechen.
Genau. Ja, absolut. Ich glaube, das ist immer was du bedenken musst, wenn du in der Liga unterschreibst. Klar gehst du zum Club, aber wenn ich einen Verein traden möchte, dann und die Vereine sich einig sind, hast du da im Grunde kein Mitspracherecht, weil du unterschreibst einen Vertrag mit der Liga. Die Liga bezahlt dich und die Liga bzw. die Vereine können mit dir dann machen, was du willst. Das ist natürlich nicht der optimalste Weg, weil ich glaube, du kannst theoretisch mal wenn es schlecht läuft, kannst du jede 6 Monate irgendwo anders landen. Ist vielleicht dann cool als Abenteuer mal, aber ich glaube, eine gewisse Zeit lang willst du ja doch beim Club spielen auch. Aber ja, das ist ein Risiko, was du eingehen musst.
Und es kann dich natürlich auch richtig schlecht treffen. Es gibt ja auch Regionen in der MLS oder Mannschaften dabei. Also, du erlebst es ja bei den Auswärtsspielen, da willst du wahrscheinlich auch nicht wohnen und leben.
Also es gibt ein paar Orte, wo du sagst, da hättest du richtig die Arschkarte. Also jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, damals 2017, wo ich sage, scheißegal, Hauptsache Amerika. Jetzt im Nachhinein, also so Houston oder Texas im Allgemeinen im Sommer, wo du einfach wirklich fast ein halbes Jahr nicht rausgehen kannst, weil es einfach so brutal heiß ist und Luftfeuchtigkeit. Oder selbst, das ist ja auch mal geil, die Leute aus Deutschland, die mir schreiben, auch Spieler, erste, zwei Liga, boah, kannst du mich zu Miami bringen? Ich habe gesagt, ey, ich würde niemals dahin wollen. Ich habe gesagt, du spielst 5 Monate bei 35 Grad und 95% Luftfeuchtigkeit. Du kannst den ganzen Tag nicht rausgehen. Du hast jeden Tag Gewitter, Blitz und Donner. Ich habe gesagt, die schönste Zeit in Florida ist im Winter, aber da hast du frei. Das heißt, es hilft dir gar nicht. Deswegen habe ich gesagt, da kann ich dir 10, 15 andere Teams nennen, wo ich lieber spielen würde. Deswegen finde ich es immer lustig, weil ich glaube, den Leuten ist nicht bewusst, was du eben für extreme Wetter hast. Auch zum Beispiel jetzt Colorado und Salt Lake City hast du Höhenmeter, wo es auch brutal hart ist zu spielen. Aber wie du sagst, es gibt ein paar Orte, wo du schon schlucken musst, wenn du da wirklich hin müsstest.
Was sind denn so die ekligsten Auswärtsspiele? Sind das die genannten? In Miami oder in Texas?
Also für mich das allerschlimmste Auswärtsspiel ist Houston. Also mit Abstand, wenn du da zwischen Juni und Ende und September spielst, bist du eigentlich am Arsch. Also ich weiß noch, mein erstes Mal da, wir haben am Mittwoch, kann ich mich noch, ein Pokal-Halbfinale in Kansas gehabt, 120 Minuten Elfmeterschießen und haben dann drei Tage später in Houston im August gespielt. Ich habe mich aufgewärmt. Ich habe es noch nie erlebt, dass selbst meine Hose war klatschnass. Ich stand einfach da und gesagt, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also ohne Scheiße, es war wie, als hättest du ein Fußballspiel in einem Hammam oder so. Also es war so krass. Also das ist für mich das Härteste. Und dann eben auch Colorado und Salt Lake im Sommer ist auch heftig, weil dann einfach, du merkst die Höhenmeter, merkst du brutal. Also die Luft ist dann echt schon extrem dünn auch. Und dann die Hitze noch dazu. Das kann schon hart werden. Oder jetzt auch, wir haben jetzt auch im Juli in Orlando gespielt. Das war schon auch nicht ohne. Oder auch letztes Jahr das Turnier, wo wir 6 Wochen in Orlando waren, beim MLS Suspect Turnier. Ja, das sind schon Wetterextreme, die man sich so nicht vorstellen kann oder wo man sich erst denkt, ach, das geht schon, aber das kannst du wirklich nicht mit dem Wetter dann in Europa vergleichen. Also echt, da kommst du echt an dein Limit.
Du hast gesagt, im März beginnt die Saison bei euch, glaube ich, gell? Erzähl mal genau, so ein bisschen, wie lange geht die Saison, wie ist die aufgebaut, wie viele Spiele, Mannschaften etc., wie kann man sich das als Deutscher vorstellen?
Genau, also normalerweise, genau jetzt dieses Jahr gab es natürlich ein paar Anpassungen mit Covid, aber normalerweise hast du die Saison von Anfang März bis Ende Oktober. Du spielst quasi die Teams, wo jetzt kommen natürlich nochmal ein paar neue Teams dazu, aber jetzt 2019, wo du sagst, das war die letzte vernünftige Saison, haben wir zweimal gegen alle Teams aus der Westküste gespielt und einmal gegen die Teams aus der Ostküste, haben dann am Ende 34 Spiele gehabt. Gegen die Ostküstenteams machst du es dann so, zum Beispiel du spielst einmal in New York und im nächsten Jahr kommt New York zu dir. Ja, hast 34 Spiele, hast Pokal und hast dann danach eben die Playoffs, wo sich dann seit 2020 2019 die besten 7 aus den jeweiligen Conference Leagues eben qualifizieren. Die jeweils Ersten haben eine Freikarte für die erste Runde und dann spielst du ein Spiel und der mehr Punkte hat in der regulären Saison, hat dann immer Heimrecht, was auch fürs Finale dann gilt.
Stark.
Das ist so der.
Also doch eine relativ knackige Zeit und dann ist schon ein bisschen mehr als ein Spiel pro Woche, oder?
Ja, und du hast ja auch keine Pause dazwischen. Das ist eben nicht wie in Deutschland, wo du eine Winterpause hast, dann nochmal ein Trainingslager, du spielst die Saison komplett durch. Du hast halt hier und da mal eine Länderspielpause. Alle 2 Jahre, das ist ja der Gold Cup, glaube ich, da hast du dann mal 2 Wochen oder so kein Spiel, da kannst du dann mal 4-5 Tage durchschnaufen, aber jetzt ist es dann mehr vom Aufwand jetzt, gut, England ist nochmal extremer als vielleicht wie in Spanien oder in Italien, wo du eigentlich auch keine wirkliche Winterpause hast, dann eben durchspielst und eben öfter unter der Woche spielst und mit den Flügen ist natürlich schon extrem. Wenn du dann Samstag spielst du zu Hause, dann fliegst du dann spielst du Mittwoch in Kansas, fliegst Dienstag 4 Stunden dahin, spielst Mittwoch, fliegst wieder 4 Stunden zurück und hast Samstag Heimspiel. Also der Spielplan ist schon extrem, ne?
Vor allem, weil die Distanzen ja auch Wahnsinn sind. Also selbst von San Jose nach Kansas, wenn du sagst 4 Stunden,
ja,
das sieht auf der Landkarte so nah aus.
Ja, oder jetzt auch einfach Ostküste, wenn du dazu siehst, da fliegst du 2 Tage vom Spiel. Alle, ich würde jetzt noch vor Covid, jetzt ja alles anders. Aber ich muss dazu sagen, jetzt fliegen wir Charter. Vor Covid, Donnerstag, wenn ich über den Ablauf sehe, wenn wir Samstag in New York gespielt haben, Donnerstag, 7 Uhr morgens, Abfahrt mit dem Bus, fast 1 Stunde nach San Francisco, dann sind wir Economy geflogen, fast 6 Stunden, dann kommst du mit 3 Stunden Zeitverschiebung nach vorne, kommst du an, kannst bis 2, 3 nicht schlafen, nächsten Tag bist du völlig gerädert eigentlich, trainierst dann, versuchst irgendwie deinen Rhythmus zu finden, spielst Samstag in New York und dann meistens am nächsten Tag fliegst du dann wieder 6 Stunden zurück. Also das ist so ein normaler Ablauf. Jetzt natürlich durch Covid, was super ist. Jetzt sind wir teilweise, wenn wir in LA gespielt haben, am selben Tag einfach 1 Stunde hingeflogen, nach dem Spiel direkt im Bus zum Charterflieger und zurück. Das ist natürlich ein Traum, aber es kostet die Liga halt viel Geld und ich glaube, es ist jetzt auch nichts, was sie eigentlich auf Dauer planen, weil es aktuell eben noch zu viel ist. Ich glaube, die haben eine Rechnung aufgestellt, das kostet sie pro Jahr, glaube ich, über 70 Millionen Dollar, wenn sie jeden chartern würden, also alle Teams, und das ist natürlich extrem viel Geld. Deswegen müssen wir mal sehen, wie es dann, wenn sich alles wieder normalisieren sollte, wie es dann in der nächsten Saison aussieht mit den Flügen.
Hast du so einen Einblick, weil du jetzt gerade immer wieder davon sprichst, die Liga zahlt dein Gehalt oder die Gehälter der Spieler, die Liga zahlt dann auch die Reisekosten. Hast du so einen Einblick, was denn der Verein oder der Club eigentlich leistet? Also die Ticketeinnahmen, gehen die an den Club, gehen die an die Liga? Wie ist denn dieses ganze Vereinskonstrukt aufgebaut?
Genau, also ich kann es jetzt gar nicht prozentuell sagen, aber es ist schon so, dass die Einnahmen gehen schon erst an Vereine natürlich, jetzt Tickets, Spiel, also Fanshop und, aber der Verein muss einen prozentuellen Anteil an die Liga immer geben oder auch bei Ablösesummen. Deswegen glaube ich, ist es das auch mal so ein Thema, wenn einer ein Angebot aus Europa hat, dann liest man, hey, der ist für 5 Millionen gewechselt, denkt man, das ist viel Geld für den Verein, aber die müssen die Hälfte der Ablöse an die Liga abgeben. Deswegen gibt es halt da mal Komplikationen mit der Ablöse, weil der Verein sagt, gut, von den 5 Millionen sehe ich halt nur die Hälfte. Und das ist halt auch nicht optimal. Aber ja, im Grunde, der Verein ist abhängig von der Liga, muss die Liga immer bezahlen. Klar, bekommt dann eben sowas wie Reisekosten, Hotelkosten. Ich glaube, das ist komplett von der Liga bezahlt. Aber ja, am Ende des Tages macht natürlich die Liga einen Haufen Geld.
Ja, aber sie zahlen ja auch dann die Gehälter und ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus, aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass jetzt auch hier in der dritten Liga bei den Löwen oder allgemein in Deutschland die Spielergehälter, boah, keine Ahnung, 30%, 40%, 50%, vielleicht sogar mehr auch des Vereinsumsatzes ausmachen.
Genau, ja. Also du hast ja das Salary Cap, ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch es ist dieses Jahr. Ich glaube, es ist irgendwie bei 7,5 Millionen oder 7 Millionen. Und dann hast du ja noch 3 Designated Player. Das heißt, diese Spieler fallen nicht in dieses Salary Cap rein, was jeder Verein zur Verfügung kommt. Die bezahlt der Verein dann. Also quasi so deine 3 Stars werden dann vom Owner bezahlt. Die fallen nicht in das Salary Cap rein. Und dann gibt es noch eine andere Kategorie, das heißt TAM Player, also TAM. Da bezahlt der Verein an die Liga irgendeinen Obolus, weiß jetzt nicht wie viel, ich glaube 25.000 oder 50.000 sogar. Und dann fällt von dem Gehalt, was der Spieler verdient, nur 1/4 in das Salary Cap ein. Das heißt, da kann der Verein dann natürlich diese 3/4 theoretisch noch weiter investieren. Aber ja, im Grunde die Liga zahlt dann jedem Verein diese 7 oder 7,5 Millionen, was es ist. Und damit kann der Verein dann quasi seinen Kader zusammenstellen, wie er möchte.
Ein sehr, sehr interessantes Konstrukt, was es da in den USA gibt. Und ja, du hast gerade schon gesagt, Athletik ist bei euch groß geschrieben. Bleibt denn da viel Zeit zum Trainieren zwischen den Spielen? Oder wie kann man sich da auch das Training vorstellen? Schrägstrich Vorbereitung, da wird wahrscheinlich dann brutal gebuckelt.
Ja, also schon natürlich, wenn du jetzt eine normale Woche hast, also das normale Training ist 1:1 jetzt, sag ich mal, wie in Deutschland. Also da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Du weißt ja, wie es ist. Jeder Trainer hat so ein bisschen seine Ideen, aber im Grunde ist es das Training, hast deine 2-3 Krafteinheiten noch dazu pro Woche zu den Trainings und dann, klar, manchmal, wenn wir jetzt eben so ein Spiel wie an der Ostküste haben, ja, dann fliegst du Donnerstag los morgens, dann hast du, wenn du kommst abends um 9:30, 10 vor Ort an, machst du dann noch ja, kleines Training, irgendwie Fahrradfahren, irgendwas, um den Flug ein bisschen rauszubekommen. Freitag machst du dann nochmal ein Training, was aber dann auch wirklich eher zum, ja, langsam zum Flugverarbeiten ist, sage ich mal, und Samstag spielst. Also so jetzt zwischen den Flügen eben ist dann auch eben viel Regeneration natürlich. Also da geht dann bestimmt schon mal die ein oder andere Trainingseinheit, die du hättest dann effektiv nutzen können, einfach weg, weil es durch den Flug einfach nicht möglich ist.
Sehr, sehr interessant. Was machst du denn oder wie viel Zeit hast du neben dem Fußball mit deiner Frau? Was sind so die Hobbys, die du in den USA verfolgst? Ist es vielleicht sogar noch Golfen oder ist es eher dann...
Ah, nee, Golfen ist nichts für mich. Ich brauch Kontaktsport, irgendwas. aber für uns immer Reisen. Also wenn ein freier Tag war, immer irgendwo hingefahren. Ich meine, Kalifornien ist natürlich ein Paradies von der Natur her. Du hast die Berge, Strand, Wüste selbst, Weingebiete. Also da hast du natürlich alles drumherum. Und wenn mal länger als ein Tag frei war, sind wir auch meistens irgendwo hingeflogen, einfach wieder was zu entdecken. Also das ist schon so unser Hauptding gewesen. Und zusätzlich, wir haben ja 3 Hunde. Die haben wir dann natürlich auch mal verwöhnt wie die Könige. Das ist klar.
Ja, das habe ich gesehen. Bei Instagram hast du die 3, bei WhatsApp auf deinem Status oder deinem Profilbild 3 süße Hunde. Was sind das für Rassen?
Meistens sind es 3 Arschlöcher, aber wenn man jetzt zu den Rassen geht. Also eine ist ein absoluter Dorfmix. Jack Russell Terrier ist mit drin. Dann haben wir einen deutschen Kurzhaarmix, den wir aus Spanien adoptiert haben, und ein Podenco, den wir auch aus Spanien adoptiert haben.
Wahnsinn, wie kommt man in San Jose dazu, in San Francisco, in den USA dazu, einen spanischen Hund zu adoptieren?
Da muss man dazu sagen, die haben wir schon in Deutschland adoptiert gehabt.
Ah, okay.
Also wir haben da den Kontakt irgendwann mal zu dieser Tierschutzorganisation hergestellt, die ja auch einen Sitz in Deutschland haben, oder die Organisation ist in Deutschland und das Tierheim eben in Andalusien. Und da haben wir einfach irgendwann den Kontakt hergestellt, haben gesagt, wir würden auch gerne einen Teil machen. Meine Frau ist da auch richtig drin, also leitet die Instagram-Seite unter anderem, vermittelt Hunde und, und. Wir waren auch jedes Jahr vor Ort dann im Tierheim, haben da ein bisschen mitgeholfen, haben natürlich geschaut, was man noch machen kann, natürlich auch Spendenaktionen und alles gemacht. Und dann haben wir natürlich einen Hund schon mal adoptiert gehabt. Und als dann das, und wir haben dann dazu haben wir noch immer Pflegehunde aufgenommen in Deutschland, die wir dann erst zu uns geholt haben und dann eben in Deutschland vermittelt haben, weil es einfacher war. Und als dann der Amerika-Wechsel klar war, was meine Frau gesagt hat, ey, wir machen das, aber wir holen den dritten Hund. Also wir waren dann den einen Hund, wir wussten schon, ich sage, wir holen den Pancho, ich will kein Wort hören. Ich sage, wegen mir gerne. Und dann ist Pancho quasi aus Spanien nach Deutschland gekommen, war dann, glaube ich, 2 Tage da und dann ab in Flieger nach Amerika.
Und denen ist es nicht zu heiß?
Die haben es gut vertragen. Also ich glaube, denen ging es gut. Temperaturen sind ja auch in San Jose sehr angenehm. Also es ist jetzt nicht zu heiß, bis auf ein paar wenige Wochen. Aber jetzt in Vancouver können sie nicht beschweren. Da haben sie angenehmere Temperaturen.
Und in Spanien sind sie auch einiges gewöhnt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Andalusien ist ja, sorry, mehr als heiß.
Aber wie kam diese Initiative dazu? Bist du mit Hunden oder mit Tieren aufgewachsen?
Gar nicht, ehrlich gesagt. Also für mich war immer Hunde absolutes No-Go. Also ich mochte nicht Hunde, aber ich hatte immer so meinen Respekt, war so ein Schisser. Und als ich mit einer Frau, damals Freundin, zusammen waren, kam mal so das Thema auf, ja, ging dann über eine Bekannte, da ist die Hündin abgehauen und die ist dann schwanger gewesen und meine Frau hat dann geholfen, die Welpen zu vermitteln. Ja, und dann hat so ein Bild geschickt, Schatz, wäre das nicht was? Ich so, nein, kein Hund, bla bla bla. Aber irgendwann habe ich halt das Bild doch mal öfter angeschaut und dachte mir, scheiße, der kleine Sack sieht schon sehr süß aus. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns das machen. Und dann war es Liebe. Ich glaube, jeder, der einen Hund hat, weiß, wovon ich rede. Und dann eben ist irgendwann der Kontakt zu der Tierschutzorganisation entstanden. Und dann war für uns das klar, dass wir nicht nur einen Hund haben und das, sage ich mal, bis auf unserer gegenseitigen Liebe, der Großteil unserer Liebe, die wir geben können, an Hunde gehen wird.
Ja, vor allem, weil
es ist ja... Sorry, Mama, Papa, an euch natürlich auch.
Ja, die Eltern, die lieben Eltern, die dich wahrscheinlich sehr, sehr vermissen. Du bist in Gräfelfing geboren, bist du da auch aufgewachsen?
Nee, gar nicht. Also mit Gräfelfing habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Da war nur der Frauenarzt von meiner Mama damals. Ich bin dann in Karlsfeld bei Dachau bin ich aufgewachsen. Das ist mein Hood.
Das war ja auch deine erste fußballerische Station. Weil wenn wir über die Tiere sprechen, ein Herz für die Tiere, ein Herz für die Löwen, können wir mal so ein bisschen zurückblicken auf die Anfangstage deiner Karriere Karlsfeld, dann 2010 war es, glaube ich, zu den Löwen, in die U11. 2000, bis 2010, so rum. 2000 zu den Löwen und dann eigentlich die gesamten Jugendmannschaften durchlaufen im Nachwuchsleistungszentrum.
Genau. So sieht's aus. Bestens informiert wieder.
Deutscher Meister 2006.
Deutscher Meister, das stimmt. Und deutscher Pokalsieger mit der A-Jugend.
Das war dann der Jahrgang Bender, Bender-Zwillinge.
Bender, Timo Gebhardt, Manu Schäffler, Matthias Wittek. Das Sandro Kaiser, der hat ja auch Spiele bei den Profis gemacht. Also hat man echt eine total starke Truppe, das muss man schon sagen. Also wir hatten auch, ich weiß nicht, wir haben auch in der regulären Saison kein Spiel verloren, nur eins am Ende. Und das weiß ich noch, da waren dann die Bender-Zwillinge, Timo, ich und ich glaube, der Manu auch schon bei der Nationalmannschaft, bei der EM-Quali. Und das war dann wirklich das einzige Spiel, das wir verloren haben. Also es war wirklich Wahnsinnsmannschaft. Also da. Und natürlich mit Wolfgang Schellenberg hat man natürlich einen super Coach auch, der uns wirklich taktisch und auch spielerisch einfach jeden Einzelnen wirklich extrem entwickelt hat. Und ich glaube, der auch einfach einen Großteil auch verdient an Anerkennung, dass wir uns in der Situation, ich glaube, in einer sehr wichtigen Phase in jedem Spielers Karriere, wo ich glaube, wo es eben auch viele Nebeneffekte gibt, so als Teenager, ich glaube, da hat er uns sehr, sehr weit gebracht und auch sehr, sehr gut entwickelt, dass wir dann eben den Sprung in die A-Jugend oder dann auch eben die Benders dann nachher schon gleich zum Profis gemacht haben.
Ja, bei dir hat es dann bei den Löwen ein bisschen länger gedauert, aber über die Amateure hast du dann trotzdem dein Profidebüt feiern können und dann auch die ersten Einsätze bekommen.
Gespielt habe ich nie bei den Profis. Ich war auf der Bank, aber zum Einsatz hat es nie gereicht.
Da bin ich nicht ganz gut informiert. Ich dachte, beim Heimspiel gegen den VfR Aalen.
Nee, aber das war wenn wir in Amateuren, aber beim Profis habe ich nie gespielt. Da hat dann der Ewald Lien die Blutgrätsche von hinten rausgeholt bei mir.
Okay, na gut. Aber Europameister, das wird man auch nicht alle Tage.
Das ist wahr. War nicht so schlecht.
Erzähl mal, wie war das?
Ja, haben auch natürlich sensationellen Kader gehabt, mit Horst Rubisch natürlich eine Legende und ein super Coach. Und ich weiß nicht, er hat uns damals in der U18 übernommen gehabt und wir hatten dann ja wirklich anderthalb Jahre noch bis zu dem Turnier. Und er hat gesagt vom ersten Tag, hey, wir werden Europameister und ich bringe euch dahin, aber ihr müsst das machen, was ich euch sage. Und wir hatten dann wirklich einen Kader, wir haben es durchgezogen, hat natürlich auch ein paar schwierige Charaktere in der Mannschaft, die so eine sehr, sehr lange Leine gebraucht haben. Aber es hat einfach gepasst. Also die Mischung hat es gemacht, die Qualität stand außer Frage. Und ja, wir haben dann 5 Spiele bei der EM gehabt und alle 5 gewonnen. Ich glaube, dann bist du natürlich auch verdient Europameister, würde ich sagen. Und haben dann natürlich auch noch eine schöne Party in Prag gehabt. Das, wo zumindest sind noch ein paar Bruchstücke an Erinnerung übrig.
Ja, ihr wart jung, das ist in Ordnung.
Das stimmt, das ist in Ordnung.
Nee, also 5 Siege, ich glaube, da kann man sagen, alles richtig gemacht.
Würde ich auch sagen, ja.
Wenn wir über die Zeit in München sprechen, deine Eltern sind noch hier? Wie oft siehst du die?
Sind noch.
Viel zu selten wahrscheinlich.
Klar, jetzt immer nur in der Offseason natürlich. Davor, klar, Besuche habe ich natürlich immer hier bekommen, aber jetzt natürlich durch Covid ging es natürlich nicht. Jetzt letztes Jahr war es richtig bitter, weil wir waren 2020 im Winter. Wir waren zwar da, aber dann ist diese britische Mutation ja da gewesen. Und dann hat Kanada und Mexiko alle Flüge gestrichen. Und dann hatten wir Angst, dass USA dasselbe macht und wir dann nicht mehr zurückkommen. Und wir wollten eigentlich, glaube ich, 4 Wochen oder so da bleiben und sind dann wirklich nach 5 Tagen haben wir gesagt, ey, so weh, wie es jetzt tut, aber wir müssen jetzt zurück, weil am Ende des Tages, du wirst ja beim Saisonstart da sein und der Verein ist dann relativ wurscht, weil die hätten wahrscheinlich auch gesagt, dann sei nicht so dumm und fliege in der Pandemie durch die ganze Weltgeschichte. Und ja, dann sind wir leider wieder zurückgeflogen und ja, bis heute ist ja immer noch, die Grenzen immer noch zu. Das Schöne ist, ab dem 7.9. sind die kanadischen Grenzen auf, deswegen bekomme ich da jetzt nochmal Besuch und das ist natürlich eine sehr große Freude schon mal.
Das glaube ich. Da muss ich natürlich gleich die Frage hinterher schießen. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, du kannst dir noch vorstellen, einige Jahre in USA-Kanada zu bleiben. Wie sieht es denn nach der Karriere aus?
Gute Frage. Also ich glaube, ich will auf jeden Fall erstmal nach Deutschland, will meinen Trainerschein machen, ohne mich da jetzt erstmal 100% festzulegen, also ich die Trainerrichtung gehen will, aber hier, also den Trainerschein hier, der hätte keine Gültigkeit in Europa, was keine UEFA-Lizenz ist, deswegen wäre es Schmarrn, das hier zu machen, deswegen habe ich gesagt, will ich das dann in Deutschland machen, erstmal, ja, und danach, gute Frage. Trainer ist schon was, was ich mir gut vorstellen könnte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, meiner Frau ein Bed and Breakfast zu leiten. Das ist auch was. Also wir haben jetzt schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, haben jetzt da eine Immobilie uns gekauft in Amerika, die wir jetzt als Airbnb oder als Short-Term-Rental quasi vermieten. Lassen das zwar noch über eine Verwaltung, Hausverwaltung machen, aber sehen da jetzt eben auch, wie das abläuft, was es alles braucht. Könnte natürlich auch was sein für uns, wo wir sagen, why not, lass uns das machen. Also von daher, ich leg mich da nicht fest. Erstmal würde ich super gerne auch reisen, meiner Frau, einfach so ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr einfach Auszeit nehmen und dann einfach erstmal überall hinfahren und hinfliegen, wo wir Lust haben. Also das ist auf jeden Fall auch ganz oben auf der Liste bei uns. Aber ja, das sind jetzt erstmal so die groben Pläne. Und du weißt, wie es ist im Fußball. Oftmals ergeben sich dann doch mal Sachen, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber dann einen super reizen würden. Wer weiß, vielleicht bin ich auch im Doppelpass mit Peter Neurer auf 2-3 Weizen. Ich weiß es nicht. nee, aber Trainer wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Den Job per se, ja, das Leben habe ich eigentlich gar keinen Bock zu. Das zu machen, das ist halt die Schattenseite. Ja, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, sagen wir es mal so.
Das höre ich absolut raus, ja. Ich kann dir nur sagen, ja, nach der Karriere habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich jedes Wochenende frei, deswegen mache ich keinen Trainer und gehe lieber in die Verwaltung. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich trotzdem nicht jedes Wochenende, aber zumindest bei den Heimspielwochenenden natürlich auch im Einsatz sind. Und das ist aber eine gute Mischung, weil man da trotzdem noch zumindest jedes zweite Wochenende dann mit der Familie Zeit hat. Und dann bei Auswärtsspielen dann halt von zu Hause aus die Daumen drückt. Du hast gesagt, Reisen, was ist denn so auf der Bucketlist? Gibt es da Länder, Regionen, Orte, wo du sagst, da muss ich unbedingt hin mit meiner Frau?
Lustigerweise, wir haben Europa völlig vernachlässigt. Wollten immer so weg aus Europa. Also wir waren von Brasilien, Argentinien, Laos, Myanmar, Amerika natürlich alles. Also da eigentlich wirklich kunterbunt durch die Prärie geflogen. Aber Europa haben wir eigentlich nie so gemacht, weil da habe ich immer gesagt, das ist vor der Haustür. Und jetzt, seit wir in Amerika sind, ist es natürlich dumm, weil die Offseason im Winter ist. Kannst natürlich auch eine schöne Tour machen, aber Sommer Europa ist natürlich schon was anderes. Deswegen glaube ich, wer auf jeden Fall Europa hätte, auf jeden Fall einen großen Anteil unserer Reiserei dann. Und dann, ich würde gerne Neuseeland, das war auch mal was für uns. Hat man schon überlegt, vor Corona in der Offseason nach Neuseeland zu fliegen, haben uns dann für Laos entschieden. Also gibt auf jeden Fall einige Fleckchen auf der Erde, die es noch zu erkunden gibt.
Ja, das hört sich richtig stark an. Brasilien soll ja sehr gefährlich sein. Würde ich auch gerne mal hin. Bist du dann eher der Camper oder bist du eher so der Backpacker, besser gesagt? Oder geht ihr dann fein, dein schön in die Beachhotels?
Backpacker, das ist jetzt zu extrem. Aber wir sind jetzt auch nicht auf High Society. Wir gehen am meisten in irgendwelche Bed and Breakfast. Meine Frau, die kennt da auf alle Seiten, kennst du jeden. Jede kleine, die so Top-Tipps, Geheimtipps gibt, wo man sagen, boah, sieht super aus und da vertraue ich immer und sie hat uns da immer wirklich an echt geile Orte gebracht, aber sind dann eben meistens irgendwelche Bed and Breakfast, die irgendein cooles Gadget oder sonst was haben, also da sind wir, also wie gesagt, Backpacker wäre jetzt vielleicht too much, aber Also wir sind weit weg vom Luxushotel.
Was macht deine Frau beruflich?
Wie gesagt, sie macht Impfarbeit für die Tierschutzorganisation. Das beansprucht natürlich jetzt viel Zeit vom Laptop, um einfach ja, Organisatorisches zu machen, die Facebook-Seite zu leiten, Berichte zu schreiben, Hundevermittlung da was zu machen. Also das spannt sie schon gut ein.
Und das ist dann tatsächlich die Vermittlung auch in die USA oder nach Nordamerika in Deutschland?
Nee, USA nicht. Alles rein nach Deutschland oder jetzt so Länder wie Österreich, Schweiz oder auch in Spanien selber. Weil es gibt natürlich auch Tierarten, die nicht oder Hunderassen, die nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Da versuchen sie dann natürlich die in die Nachbarländer zu vermitteln.
Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an und müssen wir dann mal nach dem Podcast mal sprechen, wo dass er den Kontakt mal, dass man mal auch mal schauen kann, ja, was es da für Tiere
gerne,
gibt.
Gerne.
Wir sind ja auch Hundefans.
Wie bitte? Einfach mal rein. Vergessenepfoten.de. Einfach mal reinschauen.
Okay, ja, das mache ich auf jeden Fall.
Ja.
Du hast gerade Bed and Breakfast angesprochen. Vor 2 Folgen, glaube ich, hatte ich einen ehemaligen Löwen, der 1966 tatsächlich auch mit dabei war, im Kader zumindest. Der hat ein Feriendomizil in Südafrika aufgebaut.
Oh, wow.
Wo ist es bei dir? Ist es jetzt in San Francisco? Wo hast du das Haus gebaut?
Also das Haus, was wir jetzt da bauen, ist South Lake Tahoe, heißt das. Es ist an der Grenze Kalifornien und Nevada. Für uns war halt wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollten einen Ort finden, wo du einfach über das ganze Jahr über vermieten kannst, weil sich sonst finanziell nicht gerechnet hätte. Haben wir natürlich erst Hawaii ganz viel überlegt, aber da gab es jetzt extreme Regelungen für B&Bs, die damit quasi am Aussterben sind, weil die Hotels da anscheinend viel der Regierung bezahlt haben, um die weg, weil jetzt darfst du eben kein Airbnb mehr oder kein Short-Term-Rental mehr machen in einer Agrarzone. Ja, okay, aber 95% der Insel ist eine Agrarzone, also das ist halt schwierig. Und bei South Lake Tahoe hast du natürlich den See, hast eine super Sommersaison und hast aber auch die Berge und hast ein super schönes Skigebiet für den Winter. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden und ja, sind da jetzt so ein bisschen im Immobiliengeschäft, so ein bisschen. Da haben wir jetzt so ein Haus in Denver auch gekauft, was wir Langzeit vermieten. Da sind wir jetzt auch so ein bisschen am Schauen, was wir da noch machen können. Also es ist so für mich, war es so in der Immobiliensache, was mir immer ein bisschen jetzt gereizt hat, wo ich so ein gewisses Fable, würde ich mal sagen, entwickelt habe. Und jetzt so durch Corona, sag ich mal, hat man doch ein bisschen nachgedacht über seine Zukunft, was man machen kann. Und dann haben wir uns jetzt dafür mal entschieden, dass wir da in die Richtung mal was versuchen, dann natürlich ein paar Investments machen und hoffen natürlich, dass die auch gut laufen. Dann.
Ja, Lake Tahoe ist cool. Bin ich tatsächlich auch schon mal zum Skifahren gewesen. Nicht so weit weg von Reno.
Ja,
sind wir, genau. In Reno haben wir da, glaube ich, übernachtet, mein Dad und ich, und sind dann mal morgens zum Skifahren eben rübergefahren. Wirklich cool. Ja. Und muss ich mir merken, wenn wir mal wieder in der Ecke sind, dann melde ich mich, dann buche ich mich sehr gerne ein. Das ist eine super schöne Ecke.
Du kriegst einen Löwenrabatt natürlich, das ist klar.
Aber wie kommst du nach Denver? Denver ist jetzt ja dann doch auch nicht so einfach um die Ecke.
Ja, Denver war dann so nach Tau, war es für mich was, wo ich gesagt habe, ich informiere mich jetzt, habe ich für mich so eine Marktanalyse gemacht, Housing Market, wo sind Märkte, die sich entwickeln, und bin aber am Ende des Tages zu Denver gekommen, wo viel Potenzial ist. Ich liebe Denver, die Stadt, wunderschöne Stadt, Rocky Mountains drumherum, also für mich auch ein Ort, wo ich sage, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen zu leben nach dem Fußball. Und dann sind wir am letzten Ende des Tages dazu gekommen, dass wir da was machen, weil du da einfach, USA ist ja auch extrem teuer, muss man natürlich sagen, von den Immobilienpreisen. Und da ist eben noch so, dass du was für dein Geld bekommst und aber auch eine gute Miete verhältnismäßig bekommst. Deswegen habe ich dann mal gesagt, Denver, glaube ich, ist gut. Ob sich dann so rausstellt, wird sich zeigen, aber ja, wir haben es jetzt gemacht.
In Immobilien zu investieren ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und aber Deutschland wäre keine Option gewesen oder zu weit weg?
Schon auch, wie gesagt, für uns war die Idee dahinter, dass du sagst, du bekommst ja wirklich eine gute Miete in Amerika, was jetzt verhältnismäßig jetzt nicht viel ist, weil die Lebenskosten so hoch sind. Wenn du aber dann nach Europa ziehst und dann keine Lebenskosten mehr in den USA hast, hast du natürlich dafür verhältnismäßig sehr, sehr hohe Mieteinnahmen. Und mit dem Geld kannst du natürlich in Deutschland oder in Europa viel, viel besser leben. Und da war dann so ein bisschen die Idee dahinter. Dass du eben dann auch nicht gleich diesen finanziellen Druck hast, nach dem Fußball gleich wieder irgendwo anzufangen, sondern dass du eben erstmal sagen kannst, ey, jetzt kann ich überlegen, was ich mache, oder kann eben die Zeit nutzen, um den Trainerschein zu machen, ohne erstmal einen Job zu haben, und hast dann aber trotzdem noch ein regelmäßiges Einkommen durch die Mieteinnahmen.
Klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Die Saison, hast du gesagt, geht noch bis Oktober?
Ja, jetzt bis November. Dieses Jahr ist genau Anfang November und dann Playoffs hoffentlich.
Im besten Fall dann kurz vor Weihnachten, Anfang Dezember, bist du dann wieder in Deutschland.
Jawohl, unbedingt.
Da denke ich an das Heimspiel Magdeburg rund um den 3.12. Muss man mal schauen, wenn es klappt.
Wenn ich da schon da bin, bin ich der Mann. Dann sind wir im Stadion, du zahlst das versprochene Bier, haben wir auf Kamera und bin ich dabei.
Ja, nicht nur auf Kamera, sondern hauptsächlich auf Ton. Also ganz klar, wenn du wieder in Deutschland bist, dann komm vorbei. Dann
sehr gern.
Wünschen wir dir natürlich hier aus München erstmal für die laufende Saison alles Gute. Du hast jetzt ja, und das ist nochmal das Kuriose, du bist jetzt tatsächlich mitten in der Saison gewechselt nach Vancouver, deswegen
genau. Ja.
Ist das auch einfach möglich?
Ja, also jetzt muss man sich jetzt einfach ganz normal mit wieder Wintertransferphase in Deutschland vorstellen. War jetzt einfach so, dass ich für mich persönlich gesagt habe, ich kann mir nochmal vorstellen, was anderes zu machen. Ist da ein bisschen anders, du brauchst dann die Erlaubnis vom Verein, um mit anderen Teams zu sprechen. Also kannst du eben nichts hinten rum machen. Hab dann mit einem neuen Sportdirektor, weil unser wurde ja entlassen in San Jose, mit dem gesprochen, hab ihm ehrlich gesagt, was ist. Ich sage, ich bin gern hier, aber es wäre für mich jetzt schon mal was, wo ich sage, ich hätte mal Bock. Und dann hat er gesagt, du, wenn sich was ergibt, dann klar. Dann kann er mir jetzt zwar nicht versprechen, dass die Vereine sich einig werden, aber er versteht's. Und dann tatsächlich am letzten Tag vom Transferfenster kam Vancouver, was der 5.8. war. Mein Berater hat schon davor mit Vancouver gesprochen, weil ein deutscher Sportdirektor da ist. Und für mich, ich hab gesagt, für mich gibt es drei Städte, wenn ich es mir wünschen dürfte. Nummer 1 Vancouver, Nummer 2 LA, Nummer 3 New York. Und dann, als Vancouver da war, habe ich gesagt, okay, brauche ich keine Sekunde nachdenken. Für mich persönlich die geilste Stadt der Welt, Vancouver. Also wirklich. Und da habe ich gesagt, die Chance muss ich für mich jetzt einmal wahrnehmen, dass ich in Vancouver leben kann. Also von daher war ich froh, dass es geklappt hat.
Absolut. Also gibt tatsächlich auch ein Winterfenster, und hast ja gerade gesagt, das wusste ich jetzt auch nicht. Also es kam nicht ganz so überraschend, wie es beispielsweise bei Corbinian Holzer, einem Eishockeyspieler, den ich ja auch schon im Podcast hatte, war, dass er gesagt hat, okay, er hat um 10 einen Anruf bekommen, pack deine Sachen, um 11 geht der Flieger. Bei dir war es ein bisschen mit Vorlaufzeit, ich will jetzt nicht sagen geplant, aber zumindest mal kalkuliert.
Nee, das war schon absehbar. Ich wusste dann nicht, ob es natürlich klappt oder nicht, aber am Ende des Tages wusste ich das, was passieren kann. Ich wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt bei den San Jose gewesen wäre, wäre auch alles gut. Ich meine, ich habe mich ja wohl gefühlt. Ich beschwere mich jetzt nicht, in Kalifornien zu leben. Also um Gottes Willen, da muss ich mich selbst aufweigen dafür. Aber ich dachte, hey, wenn was geht, und da es Vancouver war, ich war vorbereitet, und von daher geile Geschichte, nochmal ein Abenteuer. Top.
Und Vancouver, geile Stadt. Kennst du wahrscheinlich schon vom Reisen.
Absolut.
Wunderbar. Nee, geile Sache, dass du hier dir dann schon fast den zweiten Traum während deines Traums erfüllt hast, nach Vancouver zu gehen mit deiner Frau zusammen. Ich finde es mega cool, dass wir uns hier heute um 22.30 Uhr, so ehrlich kann man sein, verabredet haben nach dem Heimsieg der Löwen gegen Köln. Gibt es da die Möglichkeit, Löwen zu verfolgen in den USA, Kanada?
Also ich kicke und dann schaue ich meistens Highlights, Sportstudio oder so an, wenn es kommt. Also gibt ja auch das dritte Liga live, glaube ich, über YouTube, da kann man ja auch mal die Highlights sehen. Also ich schaue schon immer, wenn der Sascha wieder einen reinhaut oder so, bin ich schon immer informiert, so ist es nicht.
Super, also Daumen drücken für die neue Saison. Wir drücken dir die Daumen, jawohl, dass bei dir in der MLS alles gut läuft. Und dann, wie Dankeschön, gesagt, die Einladung nach München steht auf jeden Fall. Und ich würde mich, klingt sehr gut, freuen.
Ich mich auch. Kriegen wir hin.
Super, vielen Dank für das Gespräch. 8400 Kilometer entfernt. Das ist tatsächlich eine ganz besondere Folge. Ich habe es eingangs erwähnt. Und schön, dass wir, ja, dass es auch in der heutigen Zeit einfach möglich ist, dass wir uns kurz zusammen telefonieren. In dem Fall jetzt per, ja, Zoom. Und hier einfach mal geschwind einen Podcast aufnehmen. Geile Sache. Also, liebe Grüße. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und
gerne, gerne.
Bleib gesund und alles Gute.
Du auch gern.
Das war nun schon die 71. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren ehemaligen Löwenspieler Florian Jungwirth. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Bis dann.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.